Oh je, ich glaube, ich beginne diese Podcast-Folge wieder mit den Worten: Ich freue mich total, aber ich freue mich eben total, mit Edith Löhle zu sprechen, die den wunderbaren Roman geschrieben hat, Bible Badass. Ja, diese Podcast-Folge kann Spuren von christlichem Glauben enthalten, ein schwieriges Thema, ich weiß, aber sie hat aus genau diesem Thema einen feministischen Roman gestrickt. Wie das geht und wie das war und was es mit dir macht, darüber spreche ich mit ihr. Mein Name ist Christina Häusler. Viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara Christina und Christina Barbara. Willkommen, Edith Löhle. Ich freue mich total. Ich habe dein Buch mir sofort geschnappt und ich muss sagen, es ist vielleicht, und so viel kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, das schönste feministische Buch, das erschienen ist in letzter Zeit. A, es ist nicht rosa und B, hat es diese wunderschöne Seite mit den Fresken, mit den barocken Bibelbildern oder was sind es für Bilder?
Also erstmal hallo, ich habe gerade schon so kurz einmal dich unterbrochen. Ich wusste nicht, dass es noch weitergeht, entschuldige. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und dich kennenlernen darf. Danke für die Lobeshymne auf den Look, zumindest schon mal vom Buch. Ich finde es auch sehr besonders und bin ganz froh, dass ich mit dem Leikam Verlag so ein hübsches Teil machen durfte. Und du hast gerade den Farbschnitt angesprochen. Es ist ein Engelsschnitt aus einer kleinen Kapelle aus Süddeutschland mit natürlich mit der Erlaubnis, dass wir das da drauf machen dürfen, haben wir uns dafür entschieden, weil wir einfach diese Engelsfiguren sehr passend finden, auch in Kombination mit dem Blau, und das macht irgendwie eine ganz gute Atmo. Genau.
Es ist auf jeden Fall was Besonderes und auf dem Titel ist eine Hand. Die hat sowas in der Hand, was aussieht wie ein Rosenkranz, aber dann hängt unten dran, also ein Uterus mit Eierstöcken hängt dran. Und damit ist eigentlich das Entree schon geschaffen und die Neugier, würde ich sagen, auf jeden Fall geweckt. Und wie gesagt, es ist nicht rosa. Was für eine mutige Farbwahl. Waren da sofort alle irgendwie überzeugt im Verlag oder kam die Idee vom Verlag? Weil ich habe das Gefühl, dass alle Literatur, die gerade sich so rund um das Thema auf den Markt wirft, dass das gibt so ein Farbschema. Lila, rosa, knallrot und dann so den Kontrast nutzen.
Stimmt. Also, ich muss ein bisschen ausholen zu diesem Cover, ist aber auch eine ganz interessante Geschichte, weil es war für mich ein weiter Weg, bis dieses Buch jetzt endlich kommen durfte. Und der Weg war auch gepflastert mit so vielen Absagen von Verlagen. Und es hat Jahre gedauert. Ich weiß nicht, ob wir da später nochmal irgendwie hinkommen, aber das war wirklich ein ganz schöner Kampf zwischendurch. Und teilweise war ich auch frustriert, weil ich dachte, oh Gott, keiner will dieses Buch machen und habe ich mich da verrannt, kann ich es vielleicht einfach nicht. Und in so einem Moment habe ich mich dann entschlossen, ich muss mich hochziehen und habe einfach ein Exemplar fertig gemacht und habe dann ein Cover designt. Und dieses Cover sind betende Hände mit einem Uterusrosenkranz. Und habe das alles fertig gemacht und bin da zur Leipziger Buchmesse vor einem Jahr und habe da den Deal mit dem Leikam Verlag gemacht. Das heißt, es gab schon dieses Cover. Ich musste schmunzeln, als du gerade gesagt hast, lila, weil ich hatte das Fliederfarben im Hintergrund und war da irgendwie damals vor einem Jahr so ein bisschen auf dem Fliedertrip. Und jetzt aber dieses Jahr habe ich in Brandenburg ein Haus renoviert und habe mit Ultramarinen das Wohnzimmer gestrichen und fand dieses Blau einfach so geil und habe dann auch noch mal über diese Farbbedeutung auch in der kirchlichen Malerei nachgedacht und so. Und dann war irgendwie die Idee beschlossen, hey, dieses Blau knallt voll, ist total geil, weil es auch eben, wie du auch sagst, mal ein Kontrast ist zu allen diesen weiblich assoziierten Farben. Und von daher war gar nicht so viel Überzeugungsarbeit nötig. Die Hanna Bischoff ist die Designerin oder die eine freie Grafikdesignerin, die viel mit unserem Verlag zusammenarbeitet. Und die hatte schon nochmal andere Vorschläge und hatte vielleicht auch ein bisschen gehofft, dass es was anderes wird, weil es ist natürlich immer langweilig, wenn da von der Autorin die Idee kommt und die das bis zum Schluss durchsetzt. Aber zum Glück ist es so geworden und finde, es passt einfach wie die Sau. Super cool. Ich freue mich, weil. Das ist mein erstes Buch, das ist für mich alles sehr emotional, es ist alles sehr besonders und neu. Und das empfinde ich als ein ganz großes Geschenk, dass ich das in der Hand halte und es einfach wunderschön finde.
Ich glaube, mir fällt gerade ein, dass wir noch gar nicht gesagt haben, wie das Buch heißt.
Stimmt.
Bible Badass heißt das Buch.
Ja.
Und ich kann mir das vorstellen, dass es eine Weile gedauert hat. Nicht, weil das Buch nicht gut wäre, sondern weil das Thema ist schon sehr speziell. Und alle, mit denen ich drüber gesprochen habe, sind sich absolut einig, dass wir dich unumwunden bewundern dafür, dass du überhaupt den Mut hattest, dieses Buch in der Form so zu schreiben, weil ich glaube, das ist sehr mutig. Also als Debütautorin dann sich auch noch was extra Schwieriges zu nehmen, was besonders, besonders unkuschelig daherkommt als Thema und so richtig sperrig ist. Also Glaube, Frauen, Patriarchat und Kirche. Großartig. We salute you.
Danke. Ja, aber ja, du sagst es. Und das sind natürlich auch echt ja, gefährliche Themenfelder. Ne? Also Religion, Glaube ist so ein emotionalisiertes Thema. Da läuft man natürlich sehr schnell Gefahr, Gefühle zu verletzen. Und Feminismus ist natürlich auch ein Feld, da beschäftige ich mich beruflich seit Jahren damit und merke natürlich, dass du da auch jeden Tag diskutieren musst, ob es jetzt das Gendern ist oder was auch immer. Also das ist man ja auch gewohnt, irgendwie zu kämpfen. Und von daher bringe ich da alles zusammen. Und mir war schon klar, dass das auch Leute natürlich aufregen wird. Und bin jetzt ganz schön überrascht, wie offen und freundlich mir entgegengetreten wird. Also es gibt sicherlich Leute, die dieses Buch nicht mögen, na logisch, aber mich erreichen überwiegend wirklich ganz tolle Nachrichten und ja, Offenheit vor allem einfach, sogar von Seiten der Kirche, sogar von der katholischen Kirche. Bekomme ich Einladungen zu Lesungen in Gemeinden oder Workshops, Gestaltung in Frauenkreisen und sowas. Und das finde ich wunderschön. Also ich habe schon gedacht, dass ich da mehr Gegenwind bekomme.
Großartig. Das
Ja.
klingt wirklich toll. Ich glaube, viele suchen doch irgendwie, du hast es, ich habe ein Interview mit dir vorab gelesen. Du kommst auch aus Süddeutschland, man kriegt das katholische Mädchen aus Bayern, aber eben, man kriegt das katholische nicht aus dem katholischen Mädchen raus. Ich glaube, es geht vielen so, dass sie eben mit Glauben aufgewachsen sind. Und dass man das irgendwann im Erwachsenwerden ablegen musste, weil man aufgeklärt ist, weil man nicht mehr an Blödsinn glaubt, weil man nicht mehr die Kirchensteuer zahlen will, wenn man seinen ersten Job hat und weil man das Gefühl hat, dass die Kirche so aus der Zeit gefallen ist. Und gleichzeitig behält man aber diesen kindlichen Wunsch vielleicht. Also ich meine, wir sind alle mit dem Vater unser im Himmel aufgewachsen und wir haben die Händchen gefaltet und haben gehofft, dass da einer ist, der auf uns aufpasst, ja. Also dieser Wunsch, dass da noch was ist, dass es Spiritualität gibt, die wir dann überall suchen und sei es in der Yoga-Klasse. Ich glaube, die Sehnsucht bleibt und offensichtlich hast du da einen Nerv getroffen.
Ja, ich glaube auch und ich kann es auch nachvollziehen. Also ich habe natürlich dieses Buch schon mit der Intention geschrieben, dass ich auch was zur Hand habe. Also dass ich zum einen auch ein wissentliches Fundament habe, dass man mir nicht mehr so viel Quatsch erzählen kann. Zum anderen aber auch, ich finde es ja an manchen Tagen auch wahnsinnig pathetisch. Also wenn ich da nochmal reingucke, dann denke ich auch so, wow. Also ich habe da auch ein bisschen ambivalente Gefühle teilweise dazu, aber ich merke halt, manchmal hat man so ein Need oder ich habe Tage, da fühle ich mich schwächlich und wenn ich dann in manche Teile, vor allem am Ende des Buches reinlese, dann tut mir das total gut, dann ist dieses Buch für mich wie so eine Freundin und das wollte ich schaffen und jetzt zu merken, dass dieses Buch auch für viele andere eine Freundin sein kann, ist der absolute Wahnsinn. Super schön.
Was war zuerst da der Wunsch, über sowas zu schreiben, über Glaube und daraus irgendwie eine Geschichte zu machen und vielleicht selber auch was zu verarbeiten. Du hast gesagt, mir kann jetzt nicht mehr jeder jeden Blödsinn erzählen. Und oder war der Wunsch größer, als Autorin was zu schaffen? Also war das Thema zuerst da oder der Wunsch als Journalistin? Also der ist ja durchaus gegeben, wenn man schreibt, dass man vielleicht mal was schafft, was zwischen zwei Buchdeckeln ist und für die Ewigkeit.
Also es war definitiv das Thema zuerst. Ich habe schon, wenn ich ehrlich bin, natürlich, weil du es auch gerade sagst, als Journalistin, natürlich träumt man, oder auch viele Menschen, ob sie Journalistinnen sind oder nicht, träumen davon, mal einen Roman zu schreiben. Da hat man so eine romantisierte Vorstellung. Ich sitze im Steinhaus und blicke aufs Meer und schreibe da irgendwas. Also fremd war mir jetzt die Vorstellung nicht, aber es war kein aktiver Plan. Und nee, mich hat dieses Thema eingenommen. Ich habe angefangen zu recherchieren und habe immer mehr gemerkt, krass. Das macht so viel mit mir. Ich finde es total spannend und habe dann auch gemerkt, am Anfang hatte ich Angst davor, also auch Angst vor so einem vielleicht esoterischen Stempel oder sowas. Auch als Journalistin, dass es irgendwie vielleicht unseriös kommt oder irgendwas. Und ich habe aber immer mehr gemerkt, ich muss diese Angst loslassen. Ich habe keine Alternative. Das ist zu groß, das ist viel größer als ich und ich will, dass es zu Papier kommt und dass es irgendwie rauskommt und dass es seinen Weg findet. Und dann kam das nach und nach. Und für mich war halt klar, es soll kein Sachbuch werden, obwohl ich Recherche liebe und ich liebe Bücher, die Wissen vermitteln. Aber ich wollte auch, dass es mir Spaß macht und dass ich kreativ sein kann und dass ich ja nicht so viele Regeln habe, gerade bei dem Thema. Also was ist davon denn beweisbar? Ich bin keine Theologin, ich bin keine Historikerin. Ich fände es total vermessen, da ein Sachbuch zu machen. Von daher, das hat sich dann alles so auf dem Weg so ein bisschen ergeben. Außer dass ich halt Bock hatte, ins Thema voll einzusteigen und kreativ zu sein, hatte ich keinen Plan.
Aber vielleicht
Genau.
wäre es gerade gut, weil ich habe dann natürlich so ein bisschen recherchiert, weil ich war total angefixt und dachte, hey, es muss doch da feministische Bücher zum Thema Bibel und Glaube geben. Da habe ich ja noch nie gesucht und habe dann schon ein paar Bücher gefunden. In dem Interview, das ich über dich gelesen habe, stand auch, ja, das muss man schon wollen, die zu lesen. Da ist wieder die Frage, vielleicht ist es gerade gut, wenn jemand Fachfremdes das schreibt, denn Theologie, glaube ich, ist schon ein Fach, wo das geschwollene Wort, wenn wir es mal so nennen wollen, noch wichtig und wertvoll ist. Und die neue Generation Sachbücher, die gerade auch im feministischen Bereich auf den Markt kommt, die ist doch anders. Also da versucht man lesbar zu schreiben. Man lässt den ganzen Fachwörter-Bullshit weg. Man schreibt von der Leber weg. Man versucht eher einen guten argumentatorischen Faden zu haben durchs Buch, statt jetzt durch besonders elaborierte lange Schachtelsätze irgendwie die Leute zu verwirren, aber damit irgendwie Kompetenz vorzutäuschen. Also, das war, als ich zur Universität gegangen bin, war das, woran man auch gemessen wurde. Also klingt es möglichst kompliziert und cool, dann kriegst du auch eine bessere Note. Das fand ich extrem schlimm. Aber deshalb, also wir wünschen uns immer noch dieses Sachbuch. Wenn du also vielleicht mal jemanden triffst, das Sachbuch fehlt. Es fehlt definitiv. Und es bleibt auch eben, es bleiben so viele Fragen nach der Lektüre. Vielleicht muss ich mal kurz erzählen, worum es überhaupt geht. Weil es geht um eine junge Frau in Berlin. Da sind ein paar Parallelen auch zu dir. Sie ist Journalistin, Clara. Sie ist Feministin und recherchiert zum Thema Glaube und Kirche. Sie trifft eine ganz coole, sehr moderne Pfarrerin in Berlin und bekommt auf einmal WhatsApp-Nachrichten oder Textnachrichten auf ihr Handy und wundert sich sehr und stellt sich raus, sie ist in eine Chatgruppe geschmissen worden, irgendwie ist sie drin gelandet und sie landet auch immer wieder drin, egal was sie tut. Und es sind weibliche Fra Figuren aus der Bibel, Frauen, die ihr erzählen von sich, um ein bisschen die Geschichte gerade zu rücken. Und du hast es gerade schon gesagt, da, das klingt aber ziemlich eso, schwierig, aber das Ganze ist eingepackt in so eine ganz rotzfreche Berliner Schnauze. Ich habe, vielleicht bin ich da sehr, oute mich als sehr alt, aber ich dachte immer so an Lolle in Berlin. Also die Sprache knallt eher. Und im Gegenentwurf dann aber immer die Damen aus der Bibel, die dann schon so ein bisschen ja auch sehr christlich kommunizieren, sehr wertschätzend und sehr vorsichtig und gefühlvoll ihre Geschichte erzählen und manchmal eben auch Clara völlig ratlos machen, wie sie jetzt da antwortet. Das ist ein bisschen so, als würde die Oma WhatsApp-Nachrichten schreiben. Dass man manchmal nicht so genau weiß, was jetzt eine lustige Antwort ist. Und man wird sofort reingezogen, weil man gar nicht erwarten kann, wann die nächste Figur auftaucht, die ihre Geschichte erzählt und wie Clara damit klarkommt. Das klingt lustig. Wie Clara eigentlich damit umgeht, dass sie jetzt diese Informationen bekommt. Und was ich nämlich vor allem super spannend fand und was mich sofort interessiert hat, weil da war ich auch sehr wütend in diesem Moment, als ich auf das Buch gestoßen bin. Der erste Satz hinten auf der Klappe ist nämlich: Clara steht am Rande eines feministischen Burnouts. Und der hatte mich sofort, der Satz. Und es stimmt auch, denn Clara ist sehr wütend. Es ist was du um dich herum auch wahrnimmst, was du selber kennst, dass man einfach manchmal in diesen Kämpfen so wütend wird, dass man auch nicht mehr genau weiß, wohin mit sich, so wie es Clara geht.
Absolut, ja. Total. Also ich kenne es sowohl von mir als auch von meinem Umfeld. Und ja, wenn man auch in aktivistischen Bubbles ist, dann kennt man das schon auch, diesen Erschöpfungszustand und diese verschiedenen Phasen von ich kann nicht mehr, aber ich muss doch. Und also ja, ich habe mich da schon selber abgeholt und versucht, mir irgendwie auch so ein bisschen so eine Ratgeberin zu schreiben, aus dieser Wut rauszukommen. Weil die ist ja total valide. Also wir haben uns fallen, glaube ich, ad hoc so viele Gründe ein, warum man aktuell wütend sein muss. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich teilweise so gelähmt war von meiner Wut und dass ich die Wut zwar annehmen will, weil auch die Wut natürlich gerade bei weiblich gelesenen Personen abgestraft wurde oder aberzogen wurde. Und so war das bei mir auch. Also ich bin nie ehrlich auf Augenhöhe mit meiner Wut mal wirklich in Verbindung getreten in der Vergangenheit, dass sie jetzt so unkontrolliert raus ist und dass ich nicht mit ihr umgehen konnte. Und ja, und deswegen wollte ich im Buch das schaffen, aus dieser lähmenden Wut rauszukommen, in so eine aktive Wut und vor allem auch in eine handreichende Wut. Also, dass es einfach eher, dass die Wut eher so ein Weg ist, anstatt dass die Endstation.
Ja,
Ja.
und dem stehen ja auch diese Figuren aus der Bibel gegenüber, die eben nicht wütend sind, sondern die sagen, hey, das bringt ja auch gar nichts. Wir sind irgendwie Jahrtausende lang verschwiegen worden. Wir sind jetzt hier, wir erzählen dir von uns, mach was draus. Und im Prinzip ist es auch mit allen Büchern, die einen selbst unter allen Umständen, die man irgendwie wahrnimmt, mit jedem Buch werde ich ja auch immer wütender. Also dann liest du was über die vergessenen Frauen der Wissenschaft und denkst so, was um Himmels Willen ist da los? Das kann nicht wahr sein. Und man weiß überhaupt nicht, wohin mit sich. Manchmal piekst mich auch jemand an und ich sage so, ja, aber die Männer und das System und die Care-Arbeit. Und das ist ja genau die Frage, was machen wir dann damit? Wie gehen wir damit um? Wie kanalisieren wir das? Knallen wir unserem Chef einfach unsere Wut hin und schmeißen unsere Jobs und stampfen auf wie wütende Kinder oder finden wir irgendwie andere Kanäle, dann damit
Ja.
klarzukommen?
Ja, ich sage immer ganz gern oder mag das Wort Vertöchterung mittlerweile, weil tatsächlich ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss mich befrieden mit diesen wütenden Anteilen, ohne sie irgendwie wegzupacken oder so. Wie gesagt, die sind total wichtig. Aber ich will das so wandeln, dass ich halt auch gehört werden kann. Und deswegen war mir das total wichtig in diesem Buch nach hinten raus, auch dass die Hauptfigur so einen Wandel durchmacht, dass sie friedlicher wird, weil plötzlich wird sie halt auch anders gehört und gesehen, wahrgenommen. Und nochmal, die Wut ist valide, aber wenn ich halt Leute anschreie, dann können die meine Botschaft eigentlich gar nicht hören, weil die eher mit der Reaktion beschäftigt sind, auf diese Wut zu reagieren und zu sagen, wieso schreist du mich so an? Und von daher, ja, finde ich es total wichtig, Wege zu finden, wie du es gerade schön gesagt hast, es zu kanalisieren.
Und wie ist es mit dir? Hast du denn dann auch durch das Buch das Gefühl gehabt, dass sich da was bei dir verändert? Also man begleitet ja dann auch wahrscheinlich die Figur in ihrer Entwicklung mit. Das entwickelt sich so. Und es verändert sich was. Du hast viel recherchiert, du hast viele Bücher gelesen für uns. Vielen Dank, die wir jetzt nicht mehr lesen müssen. Wir können uns auf deinen Roman stürzen. Gehst du jetzt öfter in die Kirche? Hast du deinen Frieden gefunden? Was konntest du aufarbeiten? Was konntest du ablegen? Womit konntest du dich vielleicht versöhnen?
Also ich gehe nicht in die Kirche. Also die Institution Kirche ist nach wie vor für mich kein Modell, das ich brauche. Also ich freue mich, wenn die Institutionen moderner werden, inklusiver mehr werden und mehr Menschen da sich da drin sehen. Schön, aber ich brauche das nicht. Aber in meinem Glauben wiederum bin ich schon gefestigter geworden und habe einfach gemerkt, dass ich viel mehr Identifikation durch diese Recherche gefunden habe. Und auch da, will da nicht in irgendwelchen Dogmen sprechen oder so. Für mich ist Glaube ein ganz freies Gefühl. Aber mir hat das persönlich total gut getan, plötzlich in so ein Gleichgewicht zu kommen, dass ich halt merke, alles, was uns nur mit dem Vater da oben erzählt wurde, ist halt wirklich Bullshit, dass wenn man an was glauben will, dann darf man schon auch an die Mutter glauben und auch an die non-binäre Göttlichkeit natürlich. Und das hat mir irgendwie ein schönes Gefühl gegeben. Und von daher, ja, ich will auch jetzt nach diesem Buch nicht irgendwie die Glaubensinfluencerin sein, überhaupt nicht. Aber ja, wie gesagt, für mich ist es ein warmes Gefühl, wenn ich jetzt ans Göttliche denke, vor allem an so das Göttliche in mir selber. Das war vor allem auch so ein ausschlaggebender Punkt, dass durch diese viele Recherche und auch das Ende des Buches dann für mich, dass es schon so einen sehr empowernden Aspekt dann hat. Und so einen Glaube möchte ich bestärken, meinen eigenen und auch an andere. Also wenn man das hinkriegt, dass viel mehr Leute irgendwie ihre eigene Göttlichkeit erkennen oder das Göttliche im etwas erschaffen, kreieren. Wir können ja alle, ob es jetzt Leben kreieren ist als Menschen mit Gebärmutter oder ob es jetzt ein Bild kreieren ist, was auch immer, aber wir können ja göttlich sein. Und diese Power zu empfinden, ist was Schönes und für das stehe ich auch gerne.
Ich fand vor allem ziemlich augenöffnend, dass Clara im Gespräch mit der Pfarrerin ist es, glaube ich, geht es darum, dass der Heilige Geist ja gar kein Er ist, sondern eigentlich ein Das. Und die Pfarrerin sagt dann ja, eigentlich ist es non-binär. Und dann fand ich das wirklich augenöffnend, weil ich dachte, ach guck mal, das ist eigentlich genau das Wort, was uns damals so gefehlt hat. Also sei mal dahingestellt, ob jetzt schon konkret alles so damit was verbinden können. Jetzt habe ich mich vielleicht schon ein bisschen intensiver mal damit auseinandergesetzt, was Non-Binarität sein kann. Aber eigentlich ist das ja das perfekte Wort und das perfekte Bild für etwas, was kein Geschlecht hat, sondern einfach ist. Ja, und das fand ich total smart als Gedankenkonstrukt auch.
Ja, und gleichzeitig aber auch da wieder das Wissen zu haben, hey, in der Bibel sogar steht die Heilige Geistin auch, also der Geist, der über die Wasser schwebte und mit Gott zusammen spielerisch kreiert hat. Also diesen Akt von der Erschaffung habe ich mir plötzlich ganz anders vorgestellt als so ein, ja, cooler Sex eigentlich. Und plötzlich, das hat voll viel mit mir gemacht, einfach viel mehr. Ja, Identifikation, Inspiration, aber auch ja, spielerische Gedanken, viel mehr freier an das ganze Ding ranzugehen. Und das finde ich so schön daran. Es ist ja eigentlich nur ein Handreichen oder so ein Angebot. Niemand muss an irgendwas glauben, aber es ist ein Angebot, mehr da drin zu sehen, als das, was uns so im Religionsunterricht gesagt wurde oder an welchen institutionellen Stellen auch immer. Aber für mich war das, du hast vorhin das Vaterunser angesprochen. Ich habe mit meinem Vater früher das Vaterunser gebetet und das war ein schönes Ritual. Also ich erinnere mich, dass mir das so ein Sicherheitsgefühl gegeben hat. Im Buch erzählt es die Clara auch. Und ich fand das als ja, Ritual was Schönes. Aber ich weiß noch, dass mich das schon immer gestört hat, auch als kleines Mädchen, dass ich da nur diesen Vater da anbeten soll, weil ich dachte, da fehlt doch was. Und ich will jetzt nicht die Kleinfamilie Mutter, Vater, Kind hier propagieren. Mir ist klar, dass es verschiedene Modelle gibt, aber trotzdem fand ich das so einseitig. Und dieses Gefühl konnte ich jetzt endlich halt begründen, dass ich halt auch in der Recherche gemerkt habe, aha, im Aramäischen wird auch nicht der Vater unser da angesprochen, sondern da ist es eben auch ein non-binäres Wesen, sage ich jetzt einfach mal, oder eine Kraft, besser gesagt. Und es war plötzlich so, ach, guck mal, alles, was die Menschen ausschließt von kirchlicher Seite, ist von Menschen gemacht und nicht im Ursprung so gedacht. Und was ich so im Urchristentum in der Recherche gefunden habe, da habe ich nichts einzuwenden, weil es erstmal darum geht, gut mit anderen Leuten und Wesen umzugehen und Tieren und allem mit der Welt, mit der Natur. Und da habe ich plötzlich schon wieder so Anknüpfungspunkte zum Christentum gefunden. Nur halt alles, was dazwischen passiert ist, vor allem die Verteufelung der Frau und der Sexualität, das ist ja wirklich, ja, ist irgendwie auch ein No-Brainer als Feministin, dass man ein Problem mit der katholischen Kirche hat. Aber ich fand es noch geiler, nicht nur zu sagen, es geht gar nicht, was da so passiert, sondern so tief in die Recherche reinzugehen, dass ich dann plötzlich wieder einen Anknüpfungspunkt finde.
Ich finde auch
Verstehst du?
interessant, ja, ich finde auch interessant, ich habe mal so ein Buch gelesen und also manchmal geht man in so einen Buchladen und dann springt einen so ein Buch an und man weiß gar nicht so genau warum. Und hinterher denkt man so, ah, okay. Und da ging es, also das war lang bevor ich so feministische Literatur gelesen habe und da ging es um die heiligen Frauen und darum auch, warum der Marienglaube auch so stark ist, dass eigentlich die Menschen ja auch das Mütterliche, das Verzeihende, das Liebevolle, das Auffangende so suchen und deshalb ja auch hier in Marienblau, dein Buch, dass sie eigentlich deshalb auch immer Maria, die Mutter von Jesus, so stark verehrt haben zu vielen Zeiten, gerade im Süddeutschland. Und da wurde so die Parallelität geknüpft hin zu Märchen, und zwar als Überresten von alten Geschichten, also praktisch vorchristliche Geschichten, die nur noch überlebt haben, eigentlich in Märchen, als wirklich Erzählungen sozusagen. Und da gibt es immer drei Frauen, die drei weisen Frauen gibt zum Beispiel bei, na, die das Stroh zu Gold spinnen soll. Rumpelstilzchen, da gibt es die drei Frauen, die spinnen auch immer und helfen ihr dann. Und es gibt ganz oft drei weise Frauen und da gibt es so urchristliche, sagt man, also oder so Urglauben, dass es früher eben drei gab, so eine Dreieinigkeit schon von der Mutter des Morgens, des Mittags und des Abends, Geburt, Leben und Tod. Und all das musste dann Maria erfüllen. Also christlicher Glaube wurde ja auch immer so aufgepfropft. Das fand ich auch interessant, dass eigentlich die Menschen immer schon suchen auch nach der Weiblichkeit im Glauben und dass sie ja auch, gerade in Süddeutschland gibt es so viele Schutzpatrone und Namenstage und man versucht irgendwie noch Heilige irgendwo zu platzieren, damit man das ein bisschen diverser und unterschiedlicher gestalten kann. Und da gibt es den mutigen Heiligen und da gibt es den leidenden Heiligen und die verunglimpfte Heilige und so. Das finde ich ganz spannend und zeigt vielleicht auch, dass schon zu allen Zeiten die Menschen so auf der Suche waren, aber ja auch nur das zur Verfügung hatten, sozusagen. Heutzutage haben wir sehr viel mehr Optionen, welche Art von Spiritualität wir da so uns eigentlich einfach schnappen wollen, um irgendwie diesen Wunsch vielleicht oder dieses Grundbedürfnis von Menschen zu füllen.
Absolut, ja. Ist interessant mit den drei weisen Frauen. Es arbeitet
Echt
gerade noch mehr. Genau.
spannend, gell?
Bisschen recherchieren, aber was ich zum Beispiel halt auch so spannend fand, war, weil du gerade gesagt hast, man gerade in Süddeutschland oder dass man schon Orte findet, wo dieses Weibliche auch immer durchkommt oder auch noch zelebriert wird. Ich habe eine Recherchereise gemacht in Südfrankreich und war dann in der Grotte Saint-Baume und der Legende nach soll Maria Magdalena nach der Kreuzigung von Jesus dort hingegangen sein und hätte dort gelebt in Einsamkeit und das war ein unglaublicher Ort. Also ich habe auch, ich finde, magische Zeiten erlebt dort, weil ich habe mir einfach ein richtig fancy Airbnb gemietet und hatte gar keine Ahnung, dass es wirklich direkt an dem Felsen ist, nur auf der anderen Seite, also auf der anderen Seite des Eingangs, und habe dann immer da drauf geblickt und habe so ganz viel gespürt und auch da ganz viel geschrieben. Und Da sind so viele Menschen auf mich zugekommen, die mir plötzlich irgendwas über Madeleine, über Magdalena erzählt haben und wie eben in Südfrankreich das nach wie vor nochmal anders gefeiert wird, in Gebäck, in Feiertagen, Pilgerrouten und so weiter und so fort. Und es war so schön, weil die Sachen, das ist alles eigentlich da. Die Frage ist halt, wie viel Zeit, Kapazitäten hat man danach zu suchen? Wie offen ist man auch dafür? Weil als ich dann halt so voll drin war, hat auch alles mit mir gesprochen und da hat auch alles gepasst. Und ich weiß nicht, ob du dich an den Judasbaum erinnerst aus dem Buch. Den habe ich dort auch. Den hat mir dann so ein älterer Herr hat mir erzählt, das ist der Judasbaum. Und das kam alles so auf mich zu plötzlich. Also wenn man da einmal so drin ist und halt auch Bock darauf hat, in allem auch Zeichen zu sehen. Und da hatte ich einfach zu dieser Zeit so richtig, richtig Bock drauf. Dann hat alles mit mir kommuniziert und hat dieses Buch quasi mitgeschrieben. Es war schon abgefahren.
Großartig. Also eigentlich auch an sich schon das Buchschreiben als spirituelle Erfahrung. Ganz cool.
Ja.
Eigentlich, da müsste ja eine Fortsetzung, vielleicht müsste Clara sowas auch passieren. Die ist ja schließlich Journalistin. Vielleicht fährt die nach Frankreich im nächsten Teil. Ich fände es ganz cool, was sie draus macht, weil das bleibt am Schluss so ein bisschen offen. Ich möchte es nicht spoilern, aber ich sage es mal so. Ich habe mit mehreren Menschen drüber gesprochen und wir waren alle so ein bisschen ratlos bei dem Ende und hatten das Gefühl, ja, irgendwie, also vielleicht fehlt noch was. Ich dachte jetzt gerade so, vielleicht fehlt ein zweiter Teil. Ich hätte mir gewünscht, dass Clara Anschluss findet, dass sie vielleicht in einer anderen Gruppe landet. Aber wie gesagt, keine Spoiler. Ach, ist schwierig heute, keine Spoiler. Wirklich, wirklich schwierig. Aber wo du es gerade so erzählst, denke ich so, vielleicht muss es in irgendeiner Form eine Fortsetzung geben, wo Clara wirklich sich auf den Weg macht und all diese Dinge auch erlebt, die du erlebt hast. Weil ich weiß genau, was du meinst. Es gibt so Orte und es gibt so Momente und manchmal kommen die Sachen zurück. Also ich bin sozusagen eine von denen, die also auch mit Kirche kann ich nicht so viel anfangen. Ich bin aber nie aus der Kirche ausgetreten. Weil ich immer das Gefühl habe, das wäre ganz schlimm für meine Oma, die schon verstorben ist. Das kann ich irgendwie nicht. Kann das nicht. Und die war sehr, sehr katholisch. Und aber mit Glaube habe ich mich immer auseinandergesetzt. Ich war auf einer katholischen Mädchenschule und da ist man ja gezwungenermaßen, gibt es da so ein paar Sachen, da muss man dann mal drüber nachdenken. Und zum Beispiel, wir konnten immer beichten gehen. Das war großartig. Also Ostern und Weihnachten kam immer irgendwann eine Lehrerin oder ein Lehrer oder ganz am Anfang gab es sogar noch Nonnen, englische Fräulein, die kamen dann und haben gesagt, also es gibt jetzt wieder die Möglichkeit, beichten zu gehen vor dem Hohen Fest. Das wäre am Mittwoch in der dritten Stunde und alle so, Blätter, Blätter, Mathe. Ja. Okay, alles klar. Und es schwingen immer noch so Sachen nach. Wenn ich zum Friseur gehe, denke ich immer in meinem Kopf, in Reue und Demut bekenne ich meine Sünden. Mein letzter Friseurtermin war vor einem halben Jahr. Das ist absurd, oder? Aber es ist,
Kann
drum
da
habe ich.
so relaten. Also wirklich, ich bin ja auch katholisch in Süddeutschland sozialisiert worden mit der sehr katholischen Oma, sogar zwei eigentlich. Ich fühle das total, was du sagst.
Und dann hängt man da so drin und dann singst du auch mal Lokas, Samastha und chantest und denkst so, okay, ein bisschen Weihrauch wäre jetzt auch geil. Und dann komme ich noch aus dem barocken Bayern. Also bei uns ist alles Gold und so aufgemalter Marmor in Pastellfarben und edelsteinbedeckte Skelette aus irgendwelchen römischen Katakomben, die irgendjemand hergeschleppt hat und so. Also das volle Programm und alles sehr festlich und das lässt irgendwie eine Lücke, die man füllen will, wo man irgendwas wieder so reingießen will. Und wie schön ist die Vorstellung, dass wenn ich morgen umfall, dass irgendwas da ist. Es tröstet zum Beispiel auch gerade, meine Mama, die hat sehr viele Jahre nicht viel mit Religion am Hut gehabt. Jetzt wird sie älter und knüpft wieder an, weil die Vorstellung, glaube ich, nicht in ein Nichts zu fallen und irgendjemand schaltet nur das Licht aus, ist schon tröstlich.
Ich finde auch, ja, absolut. Hast du denn deine Kinder getauft?
Ja. Und alle katholisch, obwohl ich immer protestantische Männer habe oder eigentlich, also evangelisch, irgendwann evangelisch getaufte Männer, die dann im Laufe ihres Lebens gesagt haben, entweder sie sind Agnostiker oder das andere. Also entweder glauben sie dran, es gäbe irgendwas noch in der Welt oder eben gar nichts, Licht aus, alles vorbei. Atheisten ist das Wort. Und ich hab aber gesagt, also wenn es so ist, dass es nur Wasser ist, dann ist nichts passiert. Dann ist es nur Wasser, ja. Und wenn das irgendwas bedeutet, dann gehören sie vielleicht jetzt zu irgendwas dazu, was gut ist. Und sie können im Laufe ihres Lebens selber entscheiden, ob sie dazu irgendeinen Zugang haben wollen, ob sie wollen, dass das einfach süße Geschichten aus ihrer Kindheit sind, die das die Jahreszeiten sozusagen begleiten. Ich finde es kulturhistorisch wichtig zu wissen, warum an bestimmten Tagen Feiertage sind. Ich möchte nicht, dass meine Kinder als Teenager mal vor einer Kamera stehen und es fragt jemand, heute ist der 6. Dezember, was ist da? Und die sagen, weiß nicht, Schokolade, der internationale Schokoladentag. Ja, das fände ich ganz cool. Und ja, einfach so auch mal über den rationalen Tellerrand rausschauen. Ich glaube, so, das ist die Vorstellung, dass man ihnen was ermöglicht oder eine Option ermöglicht. Und was mich vor allem anspricht, würde mich interessieren, ob es bei dir auch so ist, sind schon auch die moralischen Leitplanken. Und gerade in der aktuellen Zeit, wo es so stark gegeneinander geht, denke ich manchmal, also es war sicherlich nicht alles schön, als Menschen jeden Sonntag aus gesellschaftlichem Druck auf Kirchenbänken sitzen mussten, aber das hat alle zu so einer Gemeinschaft gezwungen und gemeinsam sich zu reflektieren. Es gab da jemanden, der gesagt hat, denk mal drüber nach, was du diese Woche so gemacht hast. War das jetzt alles cool oder nicht so? Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, in der vielleicht viele gar nicht mehr die Zeit haben, darüber nachzudenken, was so rechts und links passiert ist, ob das alles cool war, ob sie gute Menschen sind. An welchem Ort wird man heutzutage von jemandem ehrlich gefragt, hast du das Gefühl, dass du gerade ein guter Mensch bist? Ist das alles cool, was du machst? Das finde ich schon interessant, aber da geht es mir wie dir, dass ich immer eher denke, das Urchristliche, das Grundsätzliche von Gemeinschaft, von Netzwerk, von Konsens, von Moral, von Miteinander, dass dir einfach jemand mal sagt, das ist nicht in Ordnung. So geht's nicht. Wir müssen hier alle zusammen wohnen. Aber dafür haben wir keine Lagerfeuer mehr. Wir haben nicht mal mehr Wetten, dass, wo Thomas Gottschalk unflätige Sachen sagt und Frauen am Knie tätschelt. Aber zumindest alle danach den neuen Song von Tina Turner kennen oder so. Also es gibt keine Lagerfeuer, sondern jeder kann inzwischen sich suchen, was er möchte.
Hat natürlich auch große Kraft, ne? Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, mir fehlt da das große kirchliche Lagerfeuer, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe schon auch, vielleicht auch durch die Recherche jetzt, so viel Kontakt zu so coolen Leuten, vor allem TheologInnen, die versuchen, Kirche umzugestalten und so zu gestalten, dass sie modern ist. Sei es jetzt irgendwelche Pfarrerinnen, die bei Instagram predigen oder eben immer über die Non-Binarität von Gott sprechen oder Taylor Swift in ihren Sonntagsbrunches abspielen oder was auch immer. Also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Leute und Bewegungen. Und da sehe ich schon ganz viele Einzelfeuer auf jeden Fall, die dann halt auch wieder vielen unterschiedlichen Menschen Halt geben können. Also ich brauche nicht die Institution, die für mich nicht mehr haltbar ist, mit dem großen Dach darüber, weil dieses Dach ist undicht und keiner guckt sich so richtig an. Alle wissen das. Oh, Missbrauchsskandale und Geldhinterziehung, was auch immer alles. Und es ist irgendwie für mich dann eher, ehrlich gesagt, heuchlerisch, wenn mir dann diese Person sagt, bist du jetzt gerade ein guter Mensch oder nicht? Weil ich denke so, jetzt müssen wir erstmal das ganze Große umrollen. Ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen schwierig, weil es Es gibt ja auch in der katholischen Kirche auch tolle Pfarrer natürlich, die versuchen, das modern zu machen und gut zu machen. Und die können auch nicht alle was für die Missbrauchsfälle in der Kirche oder die großen Skandale. Aber trotzdem bin ich da irgendwie noch, da bin ich noch nicht befriedet genug, glaube ich, dass ich da jetzt sage, ich brauche jetzt die Kirche wieder, damit wir sonntags zusammenkommen und dann ist es schon okay, alle unter einem Deckmantel. So, das würde für mich jetzt noch nicht funktionieren. Ich verstehe aber natürlich deinen Grundgedanke und man hatte auch während Corona natürlich gemerkt, dass vielen Menschen das fehlt, also sowieso natürlich alle sozialen Kontakte, aber dass die Kirche da auch wieder in Aufschwung hatte. Weil sich Menschen noch mehr danach gesehnt haben, in diese Verbindung zu gehen und an was zu glauben und Hoffnung zu haben, dass die Welt jetzt wieder besser wird. Und das fand ich schon interessant zu sehen. Und ich habe auch, während ich das Buch geschrieben habe, war ja auch Corona und ich war ja selber in so einer Art Sinnsuche für mich selber, und war privilegiert genug, dass ich mir diese großen Fragen stellen konnte. Was will ich? Was macht mich glücklich im Leben? Wer bin ich? Bin ich ein guter Mensch? Und so. Dafür braucht man natürlich auch Ressourcen, Kapazitäten, Geld und Zeit. Und das hatte ich in dem Sinne, dass ich mich nochmal neu sortieren konnte und auch meine Glaubensfragen neu sortieren konnte. Und deswegen kann ich diese Sehnsucht nach Glauben verstehen, aber die Antwort ist für mich keine Institution.
Ich glaube, es ist, wenn dann auch dezentral. Ich habe neulich auch zu einer Freundin von mir gesagt, ich habe das Gefühl, wenn sich nicht bald noch mehr bewegt, wir haben so einen progressiven Pfarrer hier, vielleicht spaltet er sich noch ab. Vielleicht spalten sich einfach Gemeinden ab und sagen, hey, wir haben hier sehr urchristliche Vorstellungen von Glauben. Wir wollen eher hier auf dieser lokalen Ebene die Dinge zusammenbringen. Ich will wissen, das ist die Frau Meier und das ist die Frau Schulze, die sind beide Witwen. Und das ist die Frau Müller, die hat drei kleine Kinder und das ist der Herr Meier, der engagiert sich total. Den brauche ich nur einmal anrufen, dann organisiert er das so, dass es auf der kleinen Ebene eigentlich wieder runterkommt, weil wenn das oben drüber wirklich tatsächlich in der Form gar nicht so braucht. Das sehe ich genauso wie du. Und vielleicht ist dann wieder interessant, hier so im kleineren Kontext, ich wohne ja hier ländlich, da ist es auch so. Also da funktioniert es manchmal. Und wie gesagt, wir haben einen wirklich großartigen Pfarrer hier, den ich sehr schätze, der sich auch geoutet hat öffentlich. Und da war ich wieder auf dem Absprung. Der seltsame Ablauf von Ereignissen. Wir sind hierher gezogen und es gab wieder Missbrauchsskandale und habe ich gesagt, nee, also jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt ist für immer Schluss. Und exakt dann kam das öffentliche Outing sehr vieler Menschen in der katholischen Kirche. Er war einer davon. Das kam damals im RBB. Und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt bin ich hier und das ist der Pfarrer. Das ist ja total cool. Dann habe ich ihm auch eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, also manchmal ist so, ich habe das Gefühl, wir sind am richtigen Ort gelandet. Also dann bleibe ich. Das
Schön,
hat sich bis jetzt auch nicht, ich habe es noch nicht bereut. Der ist wirklich großartig und eben nicht so hierarchisch auch, sondern das ist eine Gemeinde, wo eben viele, viele mithelfen und mitmachen und das sehr kollegial sozusagen in dieser Gemeinde funktioniert und eben nicht eher das sehr autoritär patriarchal das führt, so kenne ich das auch aus Bayern. Nee, also die alten Omis, die haben die Pfarrer angebetet. Die Pfarrer angebetet. Du kennst es sicher auch. Die waren unfehlbar. Das waren kleine Päpste im Dorf. Und meine Oma hätte für den alles getan. Und das ist hier ganz anders. Und dann ist es auch eine andere Art von Gemeindeleben tatsächlich. Und da bin ich manchmal wirklich auch ganz gerne dabei, wenn da Sommerfest ist und Jubiläum und dann da backe ich sogar einen Kuchen. Das macht man hier
cool.
so. Aber nicht, weil man dann 5 € Spenden einsammelt, da würde ich eher 10 € in die Kasse schmeißen, sondern damit alle ein schönes Fest haben, bringt man dann was mit.
Ja, und es ist auch voll wichtig, das zu betonen, ne? Also es gibt echt gute Leute. Es gibt so bemühte, engagierte, gute christliche Menschen. Und ich war da, also ich muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich mit dem Hammer da so mit meiner Kritik drauf haue. weil es eben vielen Leuten Unrecht tut, die sich da jeden Tag in ihren Gemeinden wirklich den Hintern aufreißen, dass sich was verändert. Ne? Also die gibt es und die im Gegenteil, also ich möchte die nicht klein halten, im Gegenteil, ich möchte die groß halten und möchte auch sagen, die feministischen TheologInnen, die seit Jahrzehnten recherchieren, die haben so krasse Arbeit geleistet. Ich hätte das Buch ja nicht schreiben können, wenn es diese Recherchen nicht gegeben hätte. Und was mich halt manchmal, oder andersrum, bei meiner Premierenlesung in Wien kam eine feministische Theologin auf mich zu, die vor allem in den 80ern ganz aktiv war. Und die hatte sich dann nach der Lesung gemeldet und meinte so, wo hast du denn diese Recherchen her? Das ist ja Wahnsinn. Ich habe das alles irgendwann mal bei mir im Keller einstauben lassen, weil es hat ja keinen interessiert. Und dann war ich so, naja, also man muss recherchieren, aber es gibt ja schon, es gibt Schriften und es gibt die Apokryphen und es gibt die Auslegungen davon und so. Und dann meinte sie, ja, weißt du, wir sind jahrzehntelang belächelt worden. Und es hieß immer, ja, die Emanzen, ja. Und es hat keiner ernst genommen, also keiner von den Entscheidungsträgern. Und da gender ich jetzt absichtlich nicht. Und sie hat gesagt, für sie und ihren Bund, die ist immer noch mit diesen Frauen befreundet und verbunden. Und sie sagt, für die ist dieses Buch so cool, weil sie sagt, okay, das ist endlich mal eine Chance durch diesen popkulturellen Angang, weil es so aussieht, wie es aussieht, weil es diesen harten Ton hat und weil es diesen Witz hat und so. Das erreicht dadurch halt Leute mit Inhalten, da haben wir uns den Mund fusselig geredet, so. Und die hat es so schön gesagt, hat mich total berührt, dass die auch wirklich so mit so offenem Herzen gesagt hat, das ist gut, dass es das jetzt gibt, so. Und es ja, ist ein schönes Gefühl und ich hoffe, dass ich den Menschen auch gerecht werden kann, die da wirklich so viel arbeiten oder wie Bewegungen wie Maria 2.0 zum Beispiel, die machen so viel seit so vielen Jahren. Ich glaube, 2019 haben sie sich gegründet und als sie die Thesen dann genagelt haben und die sind so hinterher, dass sich was verändert. Und das muss man schon immer wieder betonen, dass es da viele Menschen und viele Bewegungen gibt, die versuchen, das besser zu machen, als es jetzt gerade ist.
Ja, und es ist lustig, dass du das erzählst, weil ich habe auch so eine kleine Veranstaltung gemacht und da kamen auch so ein paar Originalfeministinnen sozusagen, also die der zweiten Welle. Und da hatte ich echt Schiss, weil ich dachte, die finden das jetzt alles total Pillepalle und die sind auf die Straße gegangen und die waren radikal, ja, im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen. Also ich finde nicht radikal, wobei außerhalb der Bubble ist vielleicht radikal. Mein Mann nennt mich manchmal Fundamentalistin, aber gut. aber nur wenn ich das Wort Care-Arbeit benutze. Und die sind aber so wohlwollend und ich finde toll, dass dir das auch so passiert ist.
Sorry, aber da musste ich ganz. Aber ich kenne das so sehr. Allein, wie gesagt, das Gendern, was es für Schnappatmung auf der anderen Seite immer noch auslöst. Ne? Ich kann das
Ja.
nicht fassen. Oder ja, ich muss einfach lachen, weil ich das aus meinem Alltag kenne. Mir wird ständig der Kreuzzug vorgeworfen. Ich wäre auf feministischem Kreuzzug, wenn ich solche Wörter benutze, wie du gerade. Oh Mann, ja.
Ja, Clara hat auch so einen Boyfriend. Der kommt von der Arbeit und kriegt auch erstmal einen feministischen Cocktail eingeschenkt.
Ja, aber er ist für den Guten.
Ja, der gehört wirklich ein sehr geduldiger Typ. Also, ich versuche nicht zu spoilern, aber hey, was ein Typ, ja, Mann. Und die Schwiegermutter eigentlich auch, Mann. Ja, Teil 2, ne?
Entschuldige, ich
Teil
habe
2.
unterbrochen mit Lachen, weil.
Aber zurück zum Thema. Ich finde es so schön, dass du auch so eine wohlwollende 80er-Jahre-Feministin getroffen hast, weil manchmal denke ich, wir müssen die irgendwie rausholen, wir müssen die wieder rausholen aus ihren Schubladen, die 80er-Jahre-Feministinnen. Ich hatte immer Angst, dass sie sagen, Mann, wir haben so gekämpft, wir haben so gekämpft, ihr habt in den 90er Jahren alles vergessen, ihr dummen Frauen. Und jetzt fangt ihr von vorne an, das haben wir alles schon mal besprochen. Und dabei sind die so froh, dass es einfach wieder Thema ist, dass es weitergeht, dass wir Fragen stellen, dass wir Dinge hinterfragen, dass wir nicht alles für gegeben hinnehmen, sondern dass wir auch das System wieder als solches erkennen. Und das Spannende ist, die haben einfach dann Projekte gegründet, also die ich getroffen habe, die waren beschäftigt, weil die haben ganz spät Kinder bekommen dann, weil die aktivistisch waren. Und oder haben eben Einrichtungen gegründet, also Elternzentren, Kindergärten, Krippen und all diese Sachen, um eben die Arbeit konkretisieren zu können. Das finde ich so schön. Und du musst, wenn du dann wieder jemanden triffst, musst du sagen, es fehlt trotzdem immer noch so ein Snackable-Sachbuch, wo man die Dinge mal so in der Nutshell nochmal nachschlagen kann. Weil das ist eine gute und eine schlechte Sache. Darum sage ich die ganze Zeit, schreib einen zweiten Band. Aber ich habe sofort gegoogelt, also ich habe das Buch zugeklappt und ich habe sofort gegoogelt und dachte, gibt es eine feministische Bibel? Was gibt es für Bücher? Okay, die sind alle fürchterlich trocken, glaube ich, die Bücher, die es gibt. Aber auch aus gutem Grund. Also wer Theologie studiert, muss entweder ziemlich sich anpassen, wahrscheinlich den Theologen, oder muss fünffach performen und zehnfach belegen, damit das irgendwie wahrgenommen wird. Es muss ein unglaublich hartes Brot sein als Theologin.
Ja. Ich werde das aber nochmal so in die Runde werfen, weil ich bin jetzt ja wirklich in Kontakt mit tollen TheologInnen. Die Anina im Buch ist ja auch eine wahre Figur, eine tolle Frau aus meinem Leben, die ich auch wirklich mal interviewt habe. Also es war sehr, das ist ziemlich autobiografisch im Buch, was die Clara da erlebt. Also ich hatte das Glück auf so eine feministische Theologin zu stoßen, die mir mal gesagt hat, halt, das ist viel zu einseitig, wie du das siehst. Und das ist eine große Bereicherung und davon gibt es viele oder mehr, als man denkt. Und dementsprechend glaube ich, so ein Sachbuch ist schon möglich. Also ich denke, es ist nicht meins, wird nicht meins sein, weil ich mich austoben will. Aber ja, es gibt halt, also ich habe wirklich viele Bücher gelesen, wie du es auch gesagt hast, aber das sind meistens halt dann ganz klar die Frauen der Bibel. Und da steht überall das Gleiche drin. Oder aber du hast dann, das war auch das Zitat, was du vorhin von mir hattest, mit das muss man wollen. Oder du hast so esoterische Bücher, so Channelings. Und es ist auch total abgefahren, wie die geschrieben sind. Das hat mich nicht abgeholt. Also ich fand vieles interessant. Manches habe ich auch dann irgendwie durch mein System laufen lassen, überlegt, was will ich davon benutzen. Also es ist ab und zu auch mal ein bisschen was reingeflossen. Aber die Art der Bücher war jetzt nicht meins und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Das ist echt so ein Ding. Ja. Aber ja, mir wird ja auch gesagt, dass mein Buch sich anfühlt wie ein Sachbuch. Von
Ja,
daher
das
ist es
stimmt.
schon mal so eine Zwischenlösung.
Ja, das fand ich so schlau. Also wir haben hier schon mehrfach darüber gesprochen, dass es irgendwie ein neues Genre gibt, den feministischen Sachroman. Da fällt auf jeden Fall dein Buch auch mit rein in die von mir kreierte Kategorie, weil das auch super smart gelöst ist. Clara ist ja Journalistin. Das heißt, wenn dann wieder was aufpoppt, gehst du auch in dem Roman für Clara gar nicht davon aus, dass sie das schon alles weiß, sondern das wirft auch für Clara total viele Fragen auf. Und die fängt dann auch an zu recherchieren und die Dinge nochmal nachzuschlagen und nachzulesen. Und wie steht denn das in der Bibel? Und wenn ich das google, was passiert denn dann? Wo lande ich denn dann? Und die begibt sich ja dann auch auf die Suche und auf die Reise und kann damit natürlich total spannende Fakten auch einflechten. Also du kannst nicht Clara, aber Clara findet die und du kannst sie praktisch mit reinstricken in die Geschichte, was mir richtig gut gefallen hat, weil man natürlich dann auch ganz viel lernt und weil man eben natürlich genau wie Clara dann denkt, okay, was steht denn jetzt da in der Bibel genau? Da klingelt jetzt immer der mal Religionsunterricht. 7. Klasse, oh, wie war denn das so? Also es kommen immer wieder so Echos aus der Vergangenheit und man denkt so, doch, das habe ich schon mal gehört. War das nicht der Dings, der da in der Wüste? So.
Ja, genau.
Ja, gefährliches Halbwissen. Aber du bist jetzt viel bibelfester wahrscheinlich hinterher, oder?
Ja, also besser als vorher bin ich jetzt aufgestellt, auf jeden Fall. Aber ich vergesse auch schon wieder vieles. Das merke ich schon, wenn ich dann mal so 2, 3 Wochen kein Interview führe. Dann merke ich, ach, du warst doch eigentlich viel mehr on point und hast dann gleich abgeliefert hier der Übersetzungsfehler und so. Also ich glaube, ich muss zwischendurch einfach mein eigenes Buch immer wieder mal lesen.
Wahrscheinlich, aber ich glaube, dass es da so viel an Informationen gibt und so viel Umdeutungen und wegignorieren von weiblichen Figuren in der Bibel. Also allein die ganzen Figuren, die keine Namen haben. Die Frau, die blutet. Ich habe keinen Namen in der Bibel. Ich bin die Frau, die blutet. Okay. Ich erzähle dir jetzt meine Geschichte. Und auch das sehr verschwurbelte Bibeldeutsch in was Konkretes zu bringen, das finde ich auch interessant. Das zieht sich aber, das hört nicht auf. Da habe ich das Gefühl, dass viele Leute auf der Suche sind. In der Zeit, ich glaube vor 2 Jahren, guck mal, wie lange ich mich an sowas erinnere, gab es im Zeitmagazin, gab es was zum Thema Weihnachten. Und da haben die AutorInnen die Weihnachtsgeschichte so schön und hoffnungsvoll nochmal erzählt. Oder war es sogar in Corona? Und das nochmal so in neue Bilder gesetzt, so ein bisschen wie der Pfarrer oder die Pfarrerin von der Kanzel das dann so erklärt. Also die Bibelstelle nimmt und dann eigentlich übersetzt, was sehen wir denn da, was passiert denn da gerade? Und so dieses Baby, also ein Baby kommt auf die Welt und es kann nichts. Und es soll aber der Retter und der Erlöser sein. Und es ist die große Hoffnung jedes Jahr, dass alles ganz neu sein kann. Du kannst jedes Jahr neu entscheiden. Jedes Jahr kommt Jesus als Baby und alles kann noch mal ganz anders sein. Das ist eine große Hoffnung und da denke ich jedes Jahr Weihnachten jetzt dran. Das finde ich wirklich
Ja,
als
schön.
Bild einfach schön. Da muss man auch gar nicht an Gott glauben, sondern man kann einfach nur oder an eine Gottheit, an die Göttlichkeit. So, sondern man kann einfach sagen, ach, das ist aber eigentlich ein ganz schönes Bild so. Fürs Leben.
Ja, und ich finde, das kann man, oder ich fand es schön, vieles in einen Kontext zu setzen, der einfach nur Empathie schürt. Also ob es jetzt die Weihnachtsgeschichte ist, wie du gerade sagst, oder aber auch, was mich total berührt hat, ist die Geschichte um die Frau von Lot, die also nur Frau von in der Bibel genannt wird und die aber Edith heißt, Edith oder Edith hieß. Und das in so einen aktuellen Fluchtkontext zu setzen und da auch nochmal sich zu überlegen, na klar, wird man in so eine Schockstarre versetzt, wenn man sich umdreht und auf die zerfallene Heimat blickt oder auf die Freundinnen und Familien lieber zurücklässt und so weiter. Das hat plötzlich für mich ganz, ganz andere Gefühle ausgelöst, plötzlich da mich reinzuversetzen, Perspektive zu wechseln oder in die blutende Frau, die du vorhin erwähnt hast, oder so, so ganz viele Figuren, und ich gemerkt habe, so, das kann man total ins Hier und Jetzt holen. Und das kann man wirklich alles auch immer wieder als so eine Lehre für mehr Empathie auch sehen. Und die Adventsgeschichte, als du das gerade gesagt hast, musste ich dran denken, ist auch ein Büchertipp, wenn man sich interessiert für dieses Thema. Gott ist Feministin von der Mira Ungewitter. Das ist eine in Wien lebende Pastorin, die eigentlich aus Köln kommt. Und in ihrem Buch schreibt sie auch so toll über die Weihnachtsgeschichte und auch, dass man sich nochmal klar macht, dass die Maria 14 oder 15 gewesen sein muss, als sie sich auf diese Reise begeben hat, auf diese wahnsinnig erschwerliche Reise. Und auch allein das hat mit mir voll was gemacht. Ich dachte, da habe ich noch nie früher drüber nachgedacht, natürlich, dass das ein junges Mädel war und was das bedeuten muss, wenn dann da so ein Druck auf dir lastet und du körperlich nicht mehr kannst und so weiter. Und dann dieses Baby, was du vorhin meintest, kann nichts dafür. Und immer wieder da mal reinzugehen und kurz dein eigenes Gefühl abzuklären, tut uns, glaube ich, allen total gut.
Also nach der Lektüre hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, es ist voll okay, irgendwie an was zu glauben und trotzdem Feministin zu sein. Das hat mich sehr bestärkt, dein Buch. Das fand ich echt hilfreich. Und es hat gleichzeitig dachte ich dann aber auch so, Frauen, die in der Kirche tatsächlich aktivistisch unterwegs sind, wie hart muss es sein? Darum wirken die vielleicht auch immer so spaßbefreit. Es muss unglaublich hart sein, sich da zu engagieren, sich durchzukämpfen. Ich lese gerade, heute ist ein guter Tag, das Patriarchat abzuschaffen. Da gibt es ein Essay, auch von der Theologin, die schreibt, es ist so schwierig und sie muss sich so extra beweisen, weil ihr da alles vor die Füße fällt, wie allen anderen Frauen auch. Du bist eine Frau, du kannst das nicht. Du kannst doch nicht hier Pfarrerin sein. Du kannst doch nicht Theologie studieren. Das kannst du nicht. Das ist für Männer. Und wie sehr muss man eigentlich seinen Hut ziehen vor den Frauen, die trotzdem das durchziehen und sagen, es muss doch da einen Platz für mich geben. Genauso wie du so mutig bist, dieses Buch zu veröffentlichen. Also ich finde es wirklich unglaublich mutig. Hattest du zwischendrin das Gefühl, es ist mutig?
Ich hatte mal kurz Respekt davor. Da hatte ich ein Interview mit der Caroline Kebekus gelesen und die macht ja auch ganz viel wie soll ich sagen, die patriarchalen Muster der katholischen Kirche. Und die hatte in einem Interview nämlich gesagt, dass sie als Frau in der Öffentlichkeit natürlich viel Gegenwind bekommt, aber dass niemand so schlimm ist wie die fundamentalistischen Gläubigen. Und also, dass das wirklich krass ist, dass da wirklich fanatische Leute auf sie zukommen und diese Drohungen, die sie da bekommt, haben ein ganz anderes Level als alles, was da sonst so kommt. Und da hatte ich kurz so gedacht, so, pff, und ich mache das okay, kann ich das unter meinem echten Namen machen, muss ich irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen treffen und so. Und da habe ich, weil du nach dem Mut fragst, da habe ich vielleicht kurz gedacht, okay, da ist es schon eine ordentliche Ansage von mir, was ich mit diesem Buch mache. Allein der Titel, das Bild da drauf, also ob man es jetzt liest oder nicht, aber du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, man weiß schon, was Sache ist, wenn man es in der Hand hat. Heißt ja auch, es erreicht noch mal mehr Leute, nur durch den Look, die vielleicht ein Problem damit haben können. Und da ist mir das kurz so vielleicht in den Sinn gekommen, aber ansonsten war das jetzt keine Intention. Ich muss jetzt was Mutiges machen, weil ich funktioniere nun mal idealistisch und ich wollte, dass diese Botschaft rausgeht und dementsprechend gab es da keinen anderen Weg für mich.
Großartig. Darf ich dich noch was Persönliches fragen zum Abschluss?
Bitte.
Vorne ist eine Widmung drin, die ich sehr schön fand. Für alle guten Geister, wie im Himmel, so auf Erden. Und so ein Klammer Dreierleherz. Da kann man das so ein Dreierleherz,
So
Dreierleherz,
süß. Dreierle.
Dreierleherz. Also so, wie man es auf der Tastatur, also wie mein Emoji auf der Tastatur früher getippt hat, Leute. Wenn ihr wisst, was ich meine, ja? Das, was aussieht wie eine Eistüte.
Ungedreht.
Ist es für deine Omas auch?
Auch, ja. Auch für meine Omas, also meine Oma, ich habe ja ein Großmutterprojekt, das heißt heynana.de und das habe ich mit meiner Oma Clara zusammen gestartet. Clara ist mittlerweile verstorben, aber Clara ist ja zum einen der Name der Hauptfigur im Buch und zum anderen habe ich meine Clara, meine Oma, schon ganz deutlich gespürt beim Schreiben. Also die war schon immer wieder da und ich habe mir sie vorgestellt. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ihr den Hund jetzt hört. Es hat
Alles
geklingelt.
gut.
Ja, meine Markibellen. Naja, jedenfalls habe ich sie immer wieder mir auch so vorgestellt, was sie jetzt dazu sagen würde, weil, wie wir vorhin schon hatten, die war auf jeden Fall religiös. Und ich verbinde auch ganz viel Kirchenzeit mit meiner Oma, also dass ich da immer dann sonntags immer mit ihr hingegangen bin. Und von daher habe ich das schon sehr präsent, wie sie da jetzt den Kopf schüttelt oder so die Hand vor dem Mund und so, das kannst du doch nicht so schreiben und so. Das fand ich irgendwie schön, weil ich war dadurch schon in Kommunikation mit ihr. Und ich habe aber auch andere gute Geister gespürt, die da auch mitgeholfen haben. Deswegen wollte ich diese Widmung so schreiben. Ja.
Großartig. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für dein Buch. Aber wie gesagt, da muss jetzt noch was kommen. Also ich weiß nicht in welcher Form, aber da muss noch irgendwas kommen. Was passiert mit Clara? Also wir Leserinnen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, wir sind ratlos. Ich sage es dir ehrlich. Wir
Ja,
haben
lustig.
Angst, dass Clara driftet irgendwie vielleicht doch ein bisschen ab. In Berlin kann das schnell passieren, ja. Wir machen uns Sorgen um Clara.
Ich finde es schön, dass ihr da so besorgt seid. Ich nehme das auch mal mit. Aber ich muss sagen, ich finde, es ist gar nicht so ein offenes Ende. Also, ich wurde jetzt schon ein paar Mal darauf angesprochen. Ist nicht so, dass es jetzt alle so empfinden, aber ich hatte die Diskussion auf jeden Fall schon. Und für mich ist es ein abgeschlossenes Ende, weil die so bei sich ist. Also, wir wollten ja nicht zu viel spoilern, aber ich finde schon, Ich finde das gerade geil, dass jeder Mensch da reinlegen kann, was er oder sie möchte. Und dass es aber für Clara schon eine abgeschlossene Sache ist, weil sie klar ist.
Ja, gut. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie
Ich
schön, dass
danke
wir über
dir.
dein Buch sprechen konnten.
Vielen, vielen Dank auch für deinen Podcast überhaupt, dass du dir diese Arbeit machst und diese wichtige Literatur vorstellst, also vor allem die der anderen. Und ja, ich bedanke mich, war ein schönes Gespräch. Bis bald.
Bis bald. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Mayer und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Mayer. Danke fürs Zuhören.